Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Europa erlebt einen ziemlich normalen, also kalten Winter. Und offenbar ist nicht jede Technologie dafür ausgelegt. Im Raum Heidelberg fallen zurzeit immer wieder Busverbindungen aus. Der Grund: Das örtliche Busunternehmen hat neuartige Elektrogelenkbusse von Mercedes-Benz angeschafft. Doch die haben bei frostigen Temperaturen offenbar Probleme. Die halbe Busflotte steht deshalb im Depot, statt zu fahren. Ein ähnliches Problem hatte sich bei zweistelligen Minusgraden vor 2 Jahren schon in Oslo gezeigt. Auch dort waren die Elektrobusse nicht mehr angesprungen. Was ist da los? Ist diese Technik für einen richtigen Winter gar nicht geeignet? Und warum setzt man in Europa überhaupt so sehr auf Elektromobilität? Darüber spreche ich jetzt mit dem Fachmann für erneuerbare Energien, Dr. Martin Steiner. Guten Tag.
Ich begrüße Sie ganz herzlich.
Herr Dr. Steiner, was ist das Problem mancher E-Busse im Winter? Warum fahren sie bei starkem Frost nicht mehr?
Nun ja, dieses Problem betrifft nicht nur die E-Busse, sondern betrifft eigentlich alle Elektroautos. Die grundsätzliche Problematik ist, dass wir bei einem Elektroauto, egal ob es ein Bus ist oder ein normales Elektroauto, wir sowohl Lade- als auch Entladeprobleme haben, wenn die Temperaturen zu gering sind. Das liegt einfach daran, dass wir es nicht mit einem normalen elektrischen Leiter zu tun haben im Akku, sondern eben mit einem Elektrolyt. Und bei zu geringen Temperaturen wird dieser Elektrolyt zähflüssig und somit erhöht sich der Innenwiderstand und die Streckenlänge, die ich mit dem Auto bzw. mit dem Bus fahren kann, verkürzt sich entsprechend. Also es geht um Probleme physikalisch-technischer Art innerhalb der Batterie.
Wenn Sie sagen, sämtliche E-Fahrzeuge sind davon betroffen, warum hört man dann nur jetzt aus Heidelberg und vor 2 Jahren aus Oslo von stehengebliebenen E-Bussen?
Ich weiß nur ganz konkret, dass diese Probleme nicht nur eben die Busse betrifft, sondern genauso ganz normale Elektrofahrzeuge. Es liegt eben an der Akkutechnologie. Die Akkutechnologie ist eine Lithium-Ionen-Technologie, die hier verwendet wird und eine sehr, sehr schöne Temperatur, wo ein Elektroauto gut operieren kann, wäre zum Beispiel plus 20 bis plus 25 Grad. Und minus 10 oder minus 15 Grad, so wie wir es gerade jetzt bei uns aktuell in Österreich haben, ist für ein Elektroauto nicht ganz so günstig, was die Reichweite betrifft, als auch was die Ladegeschwindigkeit betrifft.
In einem Zeitungsbericht über die stehengebliebenen E-Busse in Oslo war von Frostschäden an den Kompressoren der Busse die Rede. Können Sie das nachvollziehen?
Das kann nur der Kompressor eines Range Extender oder dergleichen sein, wenn vielleicht hier eine zweite oder dritte Technologie hier noch mit im Spiel ist.
Nun ist es ja nicht so, dass man mit einem Verbrennerauto vor einer Batterieentladung im Winter sicher ist. Das kann einem ja damit auch passieren. Wo liegt der Unterschied?
Wenn die Batterie ordentlich geladen ist bei einem Verbrennerauto, gibt es normalerweise keine Probleme. Ältere Akkus können natürlich sehr wohl entladen werden. Diese Probleme der niedrigen Temperaturen, die betreffen konkret die Elektroautos. Und zwar einerseits reduziert sich eben, wie von mir bereits dargelegt, die Ladegeschwindigkeit. Die reduziert sich und andererseits auch die Reichweite. Warum reduziert sich die Reichweite? Weil ich eben elektrische Energie benötige, um den Akku vorzutemperieren. Der Akku arbeitet gut bei nur einem sinnvollen Temperaturbereich und dazu braucht speziell im Winter oder bei kalten Temperaturen der Akku ein Thermomanagement. Das wird normalerweise gesteuert vom BMS, das Batteriemanagementsystem. Das Batteriemanagementsystem hat die Aufgabe, darauf zu achten, dass eben dem Akku nichts Böses passiert. Und bei zu niedrigen Temperaturen würde der Akku geschädigt werden. Und darum lässt das Batteriemanagement die Akkuladung bzw. auch die Entladung nicht in dem Ausmaß zu, wie es bei normalen Temperaturen üblich ist.
Nun sagen Sie, die Elektroautos brauchen eigentlich warme Temperaturen. Im Winter sind sie eher unzuverlässig. Trotzdem wird in Deutschland und auch in Österreich die E-Mobilität massiv gefördert. Also der Steuerzahler zahlt dafür, dass Menschen sich ein E-Auto zulegen. In der Schweiz ist diese Förderung je nach Kanton unterschiedlich. Wie sieht es denn im Rest Europas aus? Wird die E-Mobilität überall stark gefördert oder gibt es da durchaus Unterschiede?
Warum das grundsätzlich so gemacht wird, das hängt eigentlich damit zu tun, dass wir ja den EU Green Deal als politische Vorgabe in der EU haben. Dieser EU Green Deal, der als politische Idee einmal präsentiert wurde, wurde eben leider in das European Union Climate Law gegossen und leider haben alle EU-27 Mitgliedstaaten diesem European Union Climate Law zugestimmt. Das heißt, die EU-Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die wahren Ideen des EU Green Deals umzusetzen. Das bedeutet eben konkret CO2-Reduktion auf netto null. Und eine dieser Ideen ist, na ja, dann tun wir halt statt Mobilität mit Verbrennerfahrzeugen eben auf E-Mobilität umsteigen. Die E-Mobilität hat ja zumindest theoretisch eine CO2-Emission von netto null, wenn ich mit erneuerbaren Quellen lade.
Sie haben den Green Deal der EU erwähnt. Damit war praktisch die Spur gelegt hin zu nur noch Elektromobilität. Aber wie kam es eigentlich dazu? Also welche Interessen steckten hinter diesem Green Deal? Wer hat das befördert? Das hat sich doch Frau von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, sicherlich nicht alleine ausgedacht.
Davon gehe ich aus, dass sich die Frau von der Leyen das nicht alleine ausgedacht hat, weil sie einerseits fachlich nicht kompetent ist und andererseits gehe ich davon aus, dass es hier Interessensfelder gibt und Interessenten gibt, die ihr dies kundtun. Das sind zum einen natürlich Unternehmen, die sozusagen in diesem regenerativen Energietechnikmarkt tätig sind und andererseits natürlich in diesem E-Mobilitätsmarkt tätig sind.
Dass Ursula von der Leyen und ihre EU-Kommission diesen Green Deal unbedingt wollten, das ist klar. Aber warum haben die Abgeordneten im EU-Parlament da mitgemacht? War denen nicht klar, was dieses Klimagesetzespaket für ihre eigenen Volkswirtschaften am Ende bedeutet? Oder sind nur Industrieländer wie Deutschland so stark von diesen Folgen betroffen?
Es sind alle EU-Länder massiv davon betroffen, aber natürlich ganz besonders Deutschland als das führende Industrieland Europas Nummer 1. Warum die Parlamentarier und warum die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten dem zugestimmt haben, ist mir nicht erklärlich. Meine einzige Erklärung ist die, dass die bestehenden Politiker, die wir haben in den Regierungen, fachlich einfach inkompetent sind und die Tragweite dessen, was sie da beschlossen haben, in keinster Weise erahnen. Zum einen. Zum anderen ist es so, dass diese EU-Climate-Law das CO2-Klimakatastrophen-Narrativ beinhaltet. Und es gibt leider eine unheilvolle Allianz zwischen Politik und Mainstream-Medien. Und die Mainstream-Medien europaweit, vor allem in Deutschland, kommunizieren und transportieren dieses CO2-bedingte Klimakatastrophen-Narrativ. Und bei der Gelegenheit muss ich eines sagen, CO2 ist nicht der Stoff der Katastrophe, CO2 ist der Stoff des Lebens. Wir werden alle erleben, dass dieses CO2-Klimakatastrophen-Narrativ fällt, weil es physikalisch einfach nicht haltbar ist.
Inzwischen gibt es diesen Green Deal seit einigen Jahren. Es gibt viele Insolvenzen, es gibt viele Industriebetriebe, die abwandern. Da muss es doch auch in Brüssel langsam mal dämmern, dass das irgendetwas mit dem Green Deal zu tun hat.
Sie haben außerordentlich recht und Ihre Frage legt mir dar, dass Sie mit beiden Beinen auf der Erde stehen und Realitätsbezug innehaben. Und diesen Realitätsbezug spreche ich den EU-Politikern und auch den Politikern in den EU-Mitgliedstaaten vollkommen ab. Es ist mir jeden Tag mehr und mehr zweifelhaft, wie man das Offensichtliche, also den Elefant im Porzellanladen, nicht sehen kann.
Wie sieht aus Ihrer Sicht die Lösung aus? Also wie kommen wir aus diesem Teufelskreis, dieser Wahnidee in Europa wieder raus?
Das ist eine sehr gute Frage. Also lernen tut man meiner Erfahrung nach durch Erkenntnis oder durch Leid. Ich befürchte, Zweiteres wird der Fall sein. Ich befürchte, es muss noch schlimmer werden, bis die Menschen aufwachen. Und wir sehen ja die Problematik nicht nur im Bereich der E-Mobilität oder der Abwanderung der Industrie oder der exorbitant steigenden Energiepreisen. Wir sehen die Probleme auch in dem Zusammenbruch unserer Kaufkraft des Euro. Und diese Probleme werden sich nicht nur addieren, sondern multiplizieren bzw. potenzieren. Und meine Hoffnung ist, dass die Menschen erkennen, also unter den Menschen meine ich den Souverän. Ich glaube, dass der Souverän aufstehen muss, denn Politiker, die sich selbst verteidigende Wagenburg aus Inkompetenz, haben sich bereits zu weit rausgelehnt und werden nicht umdrehen können, befürchte ich.
Sie haben vorhin gesagt, dass der Kult um CO2 bald zusammenbrechen wird. Woran machen Sie das fest?
Nun ja, es ist physikalisch falsch. CO2 ist der Stoff des Lebens. Ohne CO2 hätten wir kein Leben auf unserem Planeten. Und CO2 ist bei der aktuellen Konzentration von 0,042 Volumensprozent aktuell auf unserem Planeten bereits in einer Sättigungswirkung. Das heißt, weiteres CO2 in unserer Atmosphäre ist zwar gut für die Biologie, für Pflanzenwachstum, für Nahrung, hat so gut wie keine weitere Wirkung auf die Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur. Und das ist, würde ich einmal sagen, anerkanntes Wissen, wenn man ehrlich ist.
Über die Tücken der E-Mobilität im Winter und die problematische Energiewende in Europa insgesamt sprach ich mit dem Fachmann für erneuerbare Energien, Dr. Martin Steiner. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Frau Ahn, für dieses spannende Gespräch.